willkommen zum ersten Spielverlagerung.de Sonderpodcast im Jahre 2014. Auch dieses Jahr wollen wir wieder die Hinrunde aller Bundesliga-Teams Revue passieren lassen. Und wir fangen heute an, ganz unten in der Tabelle, mit dem Abstiegskampf. Dazu habe ich mir meine üblichen Gäste dazu geholt. Zum einen der Martin Rafelt.
Moin.
Und René Maric ist natürlich da.
Hallo.
Wir fangen an mit einem Team, von dem man noch nicht so richtig mitbekommen hat, dass es in der Bundesliga ist. Eintracht Braunschweig.
Die sind in der Bundesliga?
Schockierenderweise. Ich habe es auch noch gar nicht so realisiert. Nein, also jetzt das erste halbe Jahr für sie, da hat man noch nicht viel von ihnen mitbekommen, wenn ich das mal so in den Raum werfen darf. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist das Wiedererkennungsmerkmal von Braunschweig, Martin?
Ja, gute Organisation, gutes Pressing. Ganz wenig Offensivpotenzial. Generell halt wenig individuelle Klasse auf dem ganzen Feld fast, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und aber dafür ein sehr, sehr geschlossener Auftritt. Vor allem sehr darauf fokussiert, das Zentrum defensiv zu kontrollieren, also den Gegner möglichst nicht ins Zentrum kommen zu lassen. Also sehr oft haben sie so eine asymmetrische 4-3-3-0-Variante gespielt irgendwie.
Aber was ja auffällt, was du gerade schon gesagt hast, die sind defensiv sehr gut organisiert normalerweise. Aber auch, was ich interessant finde, ist, dass sie relativ oft das System auch wechseln, auch innerhalb von Spielen. Aber dass das gar nicht immer unbedingt Sinn macht. Ich glaube, du hattest das mal im Gespräch mit mir angedeutet, das Dortmund-Spiel, ja, wo sie einen Systemwechsel hatten, der es eigentlich kaputt gemacht hat eher.
Das habe ich bis heute. Also ich glaube, Braunschweig hat ein bisschen Laufprobleme. Das ist, zumindest habe ich oft den Eindruck, dass dem ein bisschen Laufstärke fehlt, um so den letzten Zugriff zu bekommen aus ihrer Organisation heraus. Also so die letzten, wenn sie beim Übergang ins Pressing fehlen, so oder so die letzten Körner, um dann mal einen Sprint mehr zu machen, der dann vielleicht nochmal notwendig ist. Und in dem Spiel gegen Dortmund war es ganz krass, dass sie halt in diesem 4-3-3-0 angefangen haben. Also mit drei engen Dreierketten, wo dann die vordere Dreierreihe ganz tief stand in der eigenen Hälfte und auch ganz weit zurückgearbeitet hat und die Halbstürmer auch immer wieder in die Mittelfeld-Dreierreihe zurückgefallen sind. Und dadurch haben sie Dortmund echt gut kontrolliert. Ich glaube, bis zur 66. Minute ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, 66 sowas.
Ich glaube, auf die Sekunde kommt es nicht an.
Aber da haben sie dann plötzlich, also bis dahin haben sie so gut wie keine Chance zugelassen. Dann stellen sie das System auf ein normales 4-4-2 um und werden komplett zerschossen. Direkt mit dem ersten Angriff, direkt eine Riesenchance von Dortmund, wo sie auch total, also eine komplette Taktikchance, Überladung der Mitte, voll durchgespielt, außen rein, vors Tor gegeben und hätte direkt ein Tor sein können mit der ersten Aktion nach der Systemumstellung so. Und so ging das dann auch weiter. Also dann gab es Chancen alle paar Minuten für Dortmund und dann auch ein logisches 1-0, 2-0. Hinten raus noch irrelevanten Anschlusstreffer von Braunschweig. Aber ja, also das konnte ich mir nicht erklären, was diese Systemumstellung sollte, weil da Braunschweig wirklich gut im Spiel war. Und das 4-4-2 eigentlich, ich weiß nicht, das konnte auch eigentlich nicht klappen. Also ich weiß nicht, was das sollte. Ich hatte die Vermutung, den Eindruck, dass das mit aus konditionellen Gründen war, dass irgendwie Lieberknecht den Eindruck hatte, dass das 4-3-3 nicht mehr weiter zu stemmen ist, weil das ja sehr weite Wege für die Spieler verursacht, wenn die Dreierreihe, also wenn die Dreierreihen die ganze Feldbreite abdecken müssen.
Aber interessant, weil ich glaube, das passt auch zur Hinrunde. Man könnte immer so sagen, 60 Minuten gut, 30 Minuten schlecht so. Also waren ja eigentlich selten richtig schlecht. Also sie wurden ja auch nie abgeschossen wirklich.
Hatten die nicht eine 4-0-Niederlage einmal oder zweimal
sogar? Ja, sehr gut, aber es ist genauso wie Fürth letztes Jahr relativ unauffällig.
Bei der Niederlage gegen Gladbach waren sie ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit also gleichwertig so.
Haben einmal 4-1 gegen Gladbach verloren, einmal 4-0 in Hamburg. Genau, wobei Hamburg auch die Niederlage in Hamburg war aber jetzt auch nicht so. Also das war eher dumm und dümmer gegeneinander und Braunschweig war dümmer. Da hat der Hamburg wirklich nur mit langen Bällen gearbeitet. Aber wo man nochmal reingehen könnte, das hattest du auch schon angedeutet, Martin, es gibt jetzt keinen Spieler, der so herausragt aus der Mannschaft. René Maric als unser Beauftragter, der im europäischen Fußball jeden Spieler analysieren kann. Gibt es irgendeinen, der dir aufgefallen ist bei Braunschweig? Oder liegen Martin nicht da voll falsch und wir haben das Riesentalent übersehen?
Ja, das Riesentalent ist Thorsten Lieberknecht, würde ich sagen. Also dieses, Martin hat es ja schon angesprochen, dieses 4-3-3, das sie spielen, das ist ja in der Bewegung asymmetrisch angelegt, was es ja nicht so oft gibt. Also das wird dann im Pressing oft zu einem 4-4-2, wo sich der linke, ich glaube es ist der linke, Außenstürmer zurückfallen lässt. Und das ist immer der linke Außenstürmer. Das heißt, es passiert, ob der Gegner nach rechts oder nach links spielt, es wird immer der linke Außenstürmer zu einem zusätzlichen Mittelfeldspieler. Und das
muss man sagen, das ist selbst jetzt in der zweiten Hälfte der Rückrunde so. Am Anfang war das noch symmetrischer.
Ja. Und das finde ich zum Beispiel recht interessant, auch gegen Bayern, dieses 4-5-1-0, also extrem defensiv, wurde ja auch ganz gut gemacht. Also Lieberknecht, finde ich, macht sehr gute Arbeit. Ingame-Coaching könnte man ihm vorwerfen, aber da muss man eben sehen, mit dem Kader kann man ja auch schwer wirklich was Konstruktives machen nach der 60. Minute.
Du hast es jetzt gemacht wie ein Politiker. Du hast meine Frage genommen und was komplett anderes geantwortet.
Sie haben keinen besonderen Fußballer.
Nee, war ja auch richtig, was du gesagt hast. Gut, dass du nochmal drauf eingegangen bist.
Kumbela und Bellarabi und Boland sind schon nicht so schlecht, muss ich auch nochmal sagen. Aber
ich fand,
die sind halt.
Ich habe nur drei Spiele gesehen. Da fand ich Dogan auch gut. Ich fand, der Bicakcic war ein bisschen verrückt in seinen Bewegungen, im Herausrücken und solchen Sachen. Dogan fand ich passabel. Also im
Ich mochte Dogan schon früher, als er noch Nationalspieler war.
Oh, jetzt kommt der Hipster wieder.
Das ist aber schon 10 Jahre her, also. Er war auch ganz überrascht, er hat auch die beste WhoScored.com Durchschnittsnote, warum auch immer.
Oh.
Von allen Braunschweig-Spielern.
Ich bin stolz auf meine Einschätzung.
Ja. Und die WhoScored-Noten sind ja so vertrauenswürdig.
Absolut, fast so gut wie beim Kicker.
Ja, fast so gut wie beim Kicker, genau. Nochmal dahin. Es gibt auch keinen Spieler, der Tore schießt. Top-Torschütze sind Bellarabi, Kumbela, Öhrl und Boland alle. Ne, Boland hat nur einen Treffer, die anderen drei haben zwei Treffer jeweils, also.
Geil.
Das ist auch jetzt nicht, wo jemand herausstricht.
Also die haben halt einfach überhaupt keine Kreativität im Mittelfeld, so, ne?
Ja.
Also Boland in so ganz wenig Ansätzen und dann haben sie mit Caligiuri, also Caligiuri ist irgendwie der kreativste Mittelfeldspieler bei denen und das ist ein Balance-Spieler für eine Halbposition, so. Mhm.
Was glaubt ihr, wie geht das weiter in der Rückrunde? Wird es den großen Aufwärtstrend jetzt geben oder werden die sang- und klanglos wie Fürth letztes Jahr am 26. Spieltag als erste Absteiger feststehen?
Ich denke, sie steigen ab. Also die sind individuell einfach zu schwach und auch in ihren guten Sachen einfach nicht konstant genug über einzelne Spiele oder über mehrere Spiele hinweg. Werden leider absteigen. Also ich schaue denen eigentlich ganz gerne zu defensiv. Aber das reicht halt nicht.
Ich glaube, dass ein bisschen Pech haben, in einem seltsamen Jahr in die Bundesliga gerutscht zu sein, könnte man sagen.
Das musst du jetzt ausführen kurz.
Ja, aus zwei Gründen. Erstmal gibt es dieses Jahr keine schlechte Mannschaft in der Bundesliga, würde ich sagen. Also wenn Eintracht Frankfurt, kommen wir gleich noch zu, aber wenn Frankfurt 15. ist mit 3 Siegen, so, dann ist schon ein ganz gutes Grundniveau gegeben. So, es gibt eigentlich keinen prädestinierten Absteiger in der Bundesliga. Ja, das ist schlecht, wenn man mit Abstand die individuell schlechteste Mannschaft ist. Und darüber hinaus sind halt die Fähigkeiten, die sie haben, also sie sind so eine Mannschaft wie Leverkusen letzte Saison, die vor allem gegen sehr gute Mannschaften extrem gut spielen kann. So. Also gegen Bayern sahen sie gut aus, gegen Dortmund sahen sie gut aus und gegen Hoffenheim, die eine sehr spielerische Mannschaft sind, haben sie gewonnen, gegen Schalke haben sie gewonnen und
Schalke haben sie knapp verloren, 2-3. Aber
ach genau, lagen sie vorne zumindest.
Genau, ja. Das war Schalke dann nur mit viel Glück und individueller Klasse gedreht.
Okay. Und von den Mannschaften gibt's zu wenige in der Bundesliga und die sind halt auch eher in oben in der Tabelle angesiedelt, so.
Also, sagt ihr beide, es sieht eher nach Abstieg aus, wenn ich jetzt diese klassische Frage, welche Position haben sie am Ende, stellen darf.
Ich glaube, dass sie tatsächlich noch besser wären, aber das glaube ich von den Konkurrenten im Abstiegskampf auch, deswegen glaube ich, dass sie absteigen.
Ja.
René, auch?
Glaube ich auch, also da müsste sich Lieberknecht schon viel einfallen lassen und die anderen müssten schlechter werden und das glaube ich ebenfalls nicht. Also normalerweise steigen sie ab.
Ich glaube auch, dass sie absteigen, aber ich glaube, es wird nochmal knapp. Also wir reden ja gleich noch über Freiburg, Nürnberg, glaube ich, die werden nicht mehr so eine schwache Rückrunde spielen, aber ich glaube, Hamburg und auch so Mannschaften wie Hoffenheim, Stuttgart, da ist auch noch nicht gesichert, ob die nach oben, ob es da eher nach oben oder nicht nach unten geht. Das war's zu Braunschweig. Unsere kurze Erkennungsmelodie ist zurück. Wir werden sie gleich abspielen, danach eine Runde Nürnberg. Bis gleich. Willkommen zurück beim Spielverlagerung.de Podcast. Die Abstiegsvariante mit einer Mannschaft, bei der ich mich persönlich schwer tue, sie einzuschätzen, den ersten FC Nürnberg. Bevor wir da jetzt zur aktuellen Lage kommen, muss man sicherlich, wenn man über die Hinrunde redet, nochmal kurz über Wiesinger reden. Was denkt ihr beiden? War das dieser Schritt der Entlassung ein notwendiger Schritt?
Also angesichts des Nachfolges und des Fußballs, den sie in den letzten Wochen gespielt haben, der Rückrunde, war das ein ganz hervorragender Schritt auf jeden Fall. Ich fand, Wiesinger war jetzt nicht schlecht, aber Verbeek ist sehr gut.
Kann man nochmal kurz einwerfen, dass es ja interessant ist, dass man das jetzt natürlich im Nachhinein bewertet. In der Situation war es ja noch gar nicht so eindeutig. Also ich glaube, Verbeek hat ja auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis er dann kam. War ja keineswegs so, dass er nach 2 Tagen da war, wenn ich mich recht entsinne. Und in der Lage, wo sie ihn gefeuert hatten, hatte ja Nürnberg jetzt auch nicht den schlimmsten Fußball gespielt. Also alles ein bisschen uninspiriert unter Wiesinger, aber auch nicht komplett katastrophal. Das kann man ihm nicht vorwerfen.
Jo.
Aber du hast es gerade schon angesprochen. Verbeek ist jetzt, also Wiesinger ist Geschichte, Verbeek ist aktueller Trainer und du hast gesagt, die Änderungen waren ganz hervorragend, Martin. Mhm. Wie kommst du zu dieser Einschätzung?
Also ich denke, Nürnberg hat vom Kader her, vom Spielerischen her, also insbesondere was Mittelfeldzentrum angeht, also was dann wirklich das Kreativspiel angeht, haben sie mit am allerwenigsten Potenzial in der Bundesliga. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, wie man das kompensiert, so dass man trotzdem gegen ordentliches Pressing gefährlich werden kann und so, ohne jetzt zu vorhersehbar zu werden. Das war ja im Grunde das Problem jetzt von Nürnberg jahrelang, dass sie halt offensiv doch sehr eindimensional und ausrechenbar und uninspiriert war. Und das Problem hat Verbeek jetzt ganz, ganz großartig gelöst, indem dass sie auf so eine tiefe Ballzirkulation setzen, sich da die Sechser einfach nicht so richtig am Vorwärtsspiel beteiligen, also nur marginal so, sondern hauptsächlich zur Ballzirkulation und Absicherung relativ tief sind. Die Außenverteidiger auch eine relativ tiefe Grundposition haben und man dann aus dieser 6-Mann-Ballzirkulation sehr direkt, steil, so halb außen nach vorne spielt. Also keine klassischen Flügelangriffe, sondern eine Seite vorne überlädt, dann das Mittelfeld schnell überspielt und dann so über die Halbräume drüber schnell weiter in den Strafraum. Und das hat mich vor allem gegen Schalke hat mich das sehr beeindruckt, wie sie da diese doch ja sehr konterstarke Mannschaft wie Schalke einfach überhaupt keine Konter zugelassen haben und trotzdem konstant offensiv präsent waren. So, das war stark.
Ja, da hat Martin schon recht. Also ich fand die im Aufbauspiel sehr, sehr gut. Auch die Strukturen im Aufbauspiel. Die hatten ja teilweise solche Phasen, wo Franz und Hasebe sich ganz, ganz weit nach hinten fallen ließen und auch die Halbräume besetzten zwischen Außen- und Innenverteidigern. Und Kiyotake dann die Mitte füllte, haben sie extrem schnelle Flügelüberladungen gemacht in einzelnen Spielen. Das fand ich eigentlich sehr gut. Das gab es auch, glaube ich, insbesondere beim Spiel gegen, ich glaube, es war gegen Mainz, gab es das zu sehen. Fand ich sehr gut. Haben sie 1-1 gespielt. Und ja, Martin hat schon recht, ist eine schwere Mannschaft für Verbeek, glaube ich. Das war sicher nicht seine beste Option in der Bundesliga, aber macht sehr gute Arbeit. Und ich finde jetzt Kiyotake, Hasebe, Franz passen auch zu dieser tiefen Ballzirkulation mit den schnellen Angriffen. Also ich sehe eher ganz vorne ein bisschen Probleme, inwiefern sie durchschlagskräftig werden. Aber so eine generelle Stabilität und auch ein sicheres Aufbauspiel und gute Anpassung an den Gegner hat Verbeek auf jeden Fall gebracht. Also da finde ich die Abkehr von Wiesinger doch gut gewählt. Und auch bin überrascht, dass die Verantwortlichen auf Verbeek gekommen sind. Also da wäre mir nicht eingefallen. Wahrscheinlich nur Tim nicht eingefallen.
wäre wahrscheinlich nur Tim eingefallen, genau.
Wahrscheinlich war nicht Tim angeschrieben.
Erster Gedanke.
Wahrscheinlich.
Ein positiver Aspekt würde ich auch behaupten, ist, dass ich hatte immer das Gefühl, unter Wiesinger, auch in der letzten Rückrunde und auch schon noch unter Hacking teilweise, dass sie doch sehr abhängig waren von Kiyotake. Wenn der einen guten Tag erwischt hat und 3 Freistöße gut reingebracht hat, haben sie 3 Tore geschossen, so in etwa.
Ja, vor allem waren sie abhängig von Freistößen, ne? Also Kiyotake hat ja... Also
er war ja der Standardschütze.
Ja.
Er war ja der Standardschütze und hat damit auch 3/4 seine Tore vorbereitet.
Ja, ja, aber Kiyotake ist ja auch durchaus ein guter Fußballer und konnte er bisher noch gar nicht einbringen und kann er jetzt auch mehr einbringen.
Inwiefern?
Boah, ist mehr zu sehen, ist präsenter, das Spiel ist ein bisschen besser auf ihn ausgerichtet, kann so seine Nadelspielerfähigkeiten, ne, die ja durchaus relativ stark ausgeprägt sind, kommen ganz gut zur Geltung, ohne dass durch diese relativ fixen Angriffe, ohne dass so seine strategischen Probleme sonderlich ins Gewicht fallen. Also ich finde ihn ziemlich gut eingebunden und ziemlich effektiv jetzt momentan.
Ja, zum Beispiel, wenn Pfanz abkippt und das Hebel rauskippt, öffnet man, also man spielt dann so Köderpässe auf der rechten Seite und kommt dann schnell über die Mitte auf Kiyotake und dann kommen eben diese Nadelspielersachen zum Tragen und auch so ganz schnelle Kombinationen. Und man versucht dann direkt hinter die Abwehr zu kommen. Also das liegt ihm auch gut. Ich finde, Kiyotake ist da auch gut eingebunden. Oder eben diese Halbarmangriffe, wo dann Kiyotake eigentlich der Anspielpartner für die ersten Bälle ist, der dann schnell verarbeitet, peilen lässt und sich dann für den Folgeangriff freiläuft und von 2 Spielen abgesichert wird. Also das finde ich auch gut gewählt von Verbeek.
Wie könnte man das es schaffen, dass Nürnberg noch torgefährlicher wird? Also das war ja auch. Also sie haben ja jetzt zum Beispiel gegen Schalke, wenn ich mich recht erinnere, einige Torchancen rausgespielt, waren auch eigentlich überlegen, aber haben es irgendwie nicht so richtig, die hundertprozentige hat so ein bisschen gefehlt.
Ja, Cristiano Ronaldo würde gut zu ihnen passen, finde ich.
Die Michael Cox-Variante, einfach Cristiano Ronaldo rein und schon funktioniert es offensiv.
Ja, ja. Also ich frage mich, wieso man das nicht öfter macht. So.
Bei solchen Mannschaften, ja, ne? Ich glaube, das Problem ist, dass das ist ja halt die Kehrseite dieser Strategie, dass man, dadurch, dass man so extrem schnell durchspielt, kommt man oft in relativ ungünstige Schusswinkel, also vor allem oft relativ breit, also wenn dann die Kombination über den Mittelstürmer laufen, der schickt den Flügelspieler in die Tiefe, der hat dann in so relativ breite Winkel zum Tor, ist relativ vorhersehbar, hat nicht viele Optionen zur Seite zu legen und so, muss eigentlich den Abschluss suchen und ist damit ein bisschen vorhersehbar, dadurch haben sie halt relativ viel Ausschuss dann auch, allerdings ja, keine Ahnung, man kann jetzt auch von dem Kader nicht erwarten, dass sie jedes Spiel sich über jeden Gegner an die Wand spielen und sich 3 Tore rausspielen mit hundertprozentigen Chancen. Das ist, glaube ich, das ist nicht so einfach drinne, deswegen ist das, glaube ich, der Status, den sie jetzt haben offensiv, das ist schon sehr gut für den Kader und da muss man, glaube ich, die etwas niedrigere Effizienz kann man in Kauf nehmen.
Ja, man hat erhöhte Stabilität, also es ist wahrscheinlich, man könnte auch, wenn man weniger Stabilität hat, wäre man offensiv auch nicht wirklich gefährlicher, dann nimmt man lieber die schwächeren Staffelungen in Kauf vorne und steht deswegen defensiv stabiler und hat im Endeffekt auch im Output mehr Chance, weil man einfach mehr vom Ball hat, ne? Dürfte auch für Beeks Ansatz sein, auch für die Rückrunde.
Apropos Rückrunde, meint ihr, dass der Aufschwung noch kommt? Bis jetzt Nürnberg, einziges Team ohne Sieg. Ich glaube auch, es ist trauriger Bundesliga-Rekord. Andererseits, wie schon gesagt, 11 Unentschieden, aber auch zuletzt gestiegene Leistungen mit einer ärgerlichen Unentschieden gegen Hannover, einem 3-3, einem starken 0-0 gegen Schalke. Also kommt der auch schon jetzt oder lässt er noch auf sich warten?
Komm. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Bilanz verbessert und eine Rückrunde 16 Unentschieden schafft. Dann schlagt man trotzdem ab. Nee, ich denke, es wird schwer. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man wirklich die Offensiv-Durchschlagskraft verbessert, ohne dass man jetzt ein kleines Wunder vollbringt. Es wird schwer. Also sind für mich einfach der zweite Abschiedskandidat.
Was sagst du, Martin? Abstieg, kein Abstieg?
Das hängt echt davon ab, wie sich so Hannover und Hamburg und Frankfurt und Hoffenheim und Werder und so machen. Es ist halt echt irgendwie, es gibt, wie gesagt, keinen so richtigen Abstiegskandidaten mehr. Also normalerweise jetzt, wenn sie so weiterspielen wie in den letzten Wochen, wär's schade und irgendwie unverdient, wenn sie absteigen. Aber das gilt auch für die anderen, die da unten rumschwimmen, deswegen ist es schwer zu sagen.
Ja. Ich glaube aber auch, dass dann vielleicht noch was geht. Ich habe da eher Angst um Freiburg. Über die wir als nächstes reden werden.
Oh, was für ein angenehmer
was für ein Übergang. Kleine Pause, gleich geht's weiter. man innerhalb von nur wenigen Monaten vom Hipster-Verein Nummer 1 abstürzen kann auf Platz 16, ohne dass man viel macht. Martin, wie siehst du die Probleme des SC Freiburg? Oder nochmal anders gefragt, was für Unterschiede haben die eigentlich zwischen letzten und diesem Jahr?
Max Kruse, Jan Rosenthal, fertig. Daniel Caligiuri.
Das ist eine direkte, kurze Antwort.
Also gehen wir über zu Eintracht Frankfurt.
Gehen wir über zu Eintracht Frankfurt. Nein, also würdest du sagen, die Abgänge konnten nicht kompensiert werden von den Zugängen, wenn ich das mal auf den Nenner bringen darf?
Ja, sicherlich auch dadurch, dass ich weiß nicht, ich habe zu wenig Freiburg geguckt, um das so ganz substanziell einzuschätzen. Das ist, glaube ich, eine seltsame Vermischung von Dingen. Erstmal muss man ja sagen, dass sie auch in der Vorsaison sind sie relativ langsam reingekommen, weil sie eben eigentlich ähnliche Probleme hatten, dass dann so die letzte Durchschlagskraft fehlte. Da sind dann aber, Max Kruse hat sich dann immer besser entwickelt, dann kam halt Rosenthal noch rein, dann hatten diverse Leute eine gute Form. Caligiuri halt vor allem hatte dann irgendwann Lauf. Und da kam dann noch diese Durchschlagskraft, die sie dann brauchen. Wenn sie die nicht haben, dann sind sie halt, obwohl sie immer gut mitspielen und im Spiel sind, pipapo, verlieren sie halt trotzdem gerne, obwohl sie gut sind. Und dann kommen dann noch irgendwelche blödsinnigen Sachen dazu, dass irgendwie Baumann in einem Spiel, wo sie besser sind, drei Dinger verursacht und so. Und dass dann generell, dass auch das Niveau in der Liga dieses Jahr gestiegen ist, wie ich schon angedeutet habe. Das tut eben einer individuellen, schwächeren Mannschaft nicht gerade gut. Gut, da kommt dann einiges zusammen.
Da würde ich dir zustimmen. Vor allen Dingen im Sturm ist es ein Problem, habe ich das Gefühl. Nicht nur, dass sie weniger torgefährlich geworden sind, auch kreieren sie weniger, auch weil die Bewegung der Stürmer passen nicht so ganz so wie Faust auf Auge wie bei Rosenthal und Kruse, die ja sich wirklich immer perfekt gegenseitig auf Platz geschafft haben. Das sehe ich noch als Schwierigkeit. Auch so, dass ein paar Spieler, die sich nicht wirklich eingefügt haben. Fernandes ist ganz okay, finde ich, wobei der auch am Anfang die Tendenz hatte, nach vorne zu schießen und dann Freiräume zu lassen. Wen hatten sie noch neu gekauft? Man hat gar nicht eben
aufgeschaut. Darida war halt verletzt eine relativ lange Zeit. Das ist natürlich problematisch als, wie ich glaube, teuerster Zugang der Vereinsgeschichte oder so.
Ich glaube schon, ja. War lange Zeit verletzt, hat sich da nicht reingefunden. Coquelin haben sie ja ausgeliehen.
Ja, Coquelin ist auf jeden Fall eine problematische Sache. Also man hat halt für Macchiardi zwei Ersatz geholt und für Caligiuri keinen. Das war ein bisschen ungeschickt vielleicht. Also Coquelin und Fernandes sind ja beide für die Achterposition dann vor allem nützlich, und wenn Coquelin da auf außen rumhampelt, dann ist das ein bisschen sinnlos.
Probleme auch in der Abwehr, wie du schon angedeutet hast, mit in der Viererkette gab es eigentlich immer irgendjemanden, der gepatzt hat. Ich glaube, Diagne alleine hat, glaube ich, 20 Gegentreffer auf seine Kappe nehmen müssen, gefühlt. Aber man konnte nicht ersetzt werden, eben weil man dann auch noch Verletzungsprobleme hatte. Was ich aber auch nochmal erwähnenswert finde zumindest. Also ich glaube nicht nur, dass es Probleme sind mit den Wechseln, sondern ich habe auch das Gefühl, dass dieses 4-4-2 einfach nicht mehr so gut funktioniert, wie es noch vor einem Jahr funktioniert hat. Wo mir auch schien, dass viele Gegner davon überrumpelt waren ein wenig.
Defensiv oder offensiv?
Defensiv in erster Linie.
Das haben sie variiert über die Rückrunde jetzt.
Haben sie bei hinunter variiert, aber hatten sie am Anfang noch gar nicht so gemacht. Da haben sie es noch versucht, so halbwegs durchzuziehen. Ja. Hat sich dann nachher erst so ein bisschen variiert.
Ich hatte das ja, glaube ich, vor einem Jahr an gleicher Stelle schon angemerkt, dass ich es eigentlich gar nicht so schwierig finde, also dass ich finde, dass man Freiburg leichter bespielen könnte, als es gemacht wird, und dass dieses Pressing nicht so krass ist, weil man es eigentlich mit langen Bällen dann doch ganz gut zum Wackeln kriegt. Und das ist dann jetzt wohl auch zunehmend passiert.
René, du bist so still. Wie siehst du die Freiburger in der Hinrunde?
Ich habe sie nicht gesehen, ich kann nichts sagen.
Also das ist auch immer eine gute Voraussetzung für den Podcast.
Ich hab ganz bisschen gesehen. Ich habe da gesehen, dass die haben Fernandes auf der 6, haben sich ein bisschen asymmetrisch angelegt,
und das verpuffte im Endeffekt. Also die haben offensiv gar keine Durchschlagskraft gehabt und eben defensiv das total verpufft, aber wie man das jetzt auf die weiteren Spiele ausweiten kann, weiß ich nicht, das müsst ihr mir sagen.
Ich finde, ich hatte den Eindruck, wenn sie diese asymmetrische Variante gespielt haben, mit dem, was ich gerade schon beschrieben habe, mit Memedi zurück, Fernandes rausrückend, das ist ja eigentlich ein cooles Konzept, aber ich hatte den Eindruck, dass das haben sie viel zu statisch und roboterhaft umgesetzt, weil das ist ja eigentlich ein etwas frei, also eher Mittelfeldpressing als Angriffspressing, daher nicht ganz so stark auf Intensität ausgelegt und nicht so auf Disziplin und Sauberkeit, sondern auch ein bisschen mehr auf Entscheidungsfindung und so, auch durch die erhöhte Variabilität. Und diese Entscheidungsfindung wurde immer so ein bisschen erstickt von der Umsetzung. Also das wirkte immer wie am Strick gezogen und dadurch war es auch eigentlich leichter zu bespielen.
Das klingt jetzt aber so nach Kinderkrankheiten der neuen Wechsel, also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, teilweise. Also dass die sich noch erstmal zurechtfinden müssen.
Ja, naja, es ist glaube ich auch eine Stilfrage. Also Streich mit der üben Streich ist halt nice dabei, Intensität zu maximieren und eine sehr disziplinierte Mannschaft aufzustellen, was für dieses 4-4-2 Pressing eine optimale Voraussetzung war, aber für diese etwas kreativere Schiene nicht mehr das Allerwichtigste ist, sondern da muss man auch dann mehr gruppentaktische Sachen und Entscheidungsfindung und so vermitteln. Und vielleicht, da ist er dann wahrscheinlich nicht ganz so überragend wie in den Punkten bezüglich Intensität und Abläufen und so.
Interessant, auf jeden Fall interessante These auch zu Streich. Wird spannend zu sehen sein, wie es weitergeht. Jetzt Testspiel haben sie 5-0 verloren gegen Union Berlin.
Vielversprechend.
Vielversprechend, ja. Was glaubt ihr, wie geht's in der Rückrunde weiter? Muss man sich mit dem Abstieg beschäftigen in Freiburg?
Ich habe zu Streich sehr viel Vertrauen, ich halte sehr viel von Streich, deswegen habe ich die eigentlich nicht als, ich habe mit denen auf dem Relegationsplatz gerechnet. Wenn er es wirklich nicht schafft, die Mannschaft zu verbessern und eure Vorhersagen stimmen, dann sehe ich die sogar als ersten oder zweiten Abstiegskandidaten.
Deine Meinung, Martin?
Das Gefühl habe ich leider auch. Auf der anderen Seite ist ja Streich jemand, der Fehler durchaus sieht und der daran arbeitet, wie man jetzt halt auch an der Hinrunde schon gemerkt hat. Und wenn er den richtigen Schlüssel findet, kann es auch auf einmal richtig gut nach vorne gehen. Also die haben ja durchaus Potenzial, wenn jetzt irgendwie die wichtigsten Spieler fit sind, dann sind sie ja doch ganz gut besetzt, also ganz ordentlich besetzt und durch ihre potenzielle taktische Stärke dann auch eine gute Mannschaft. Und dann kann es auch sehr weit nach oben gehen. Also ich finde, Freiburg ist mit am schwersten vorhersehbar für die Rückrunde. Ich habe aber kein gutes Gefühl.
Ich sage auch kein gutes Gefühl. Vielleicht auch noch ein bisschen jetzt von diesem 5-0 gegen Union Berlin beeinflusst. Aber ja, ich sehe sie eher unten als Nürnberg. Ich glaube, Nürnberg, die können nochmal kommen, ich weiß nicht, bei Freiburg. Hängt auch natürlich viel davon ab, was die anderen Teams machen, und zwar zum Beispiel Frankfurt. Die werden wir heute als letztes Team durchnehmen. Kleine Pause, gleich geht's weiter. Willkommen zurück zum letzten Part des ersten Sonderpodcasts in diesem Jahr. Wir machen mit einer Mannschaft weiter, mit der man eigentlich sehr viel von dem, was wir gerade in Freiburg gesagt haben, auch sagen kann, nämlich letzte Saison sehr gutes Jahr, diese Saison nicht mehr ganz so gutes Jahr. Plötzlich funktioniert das, was letzte Saison funktioniert hat, nicht mehr so gut. Bevor wir darauf eingehen, muss René erstmal eine kleine Beichte ablegen. Und ja. Zwar hat er gerade in der Pause gesagt, er mag den Stil von Frankfurt gar nicht so besonders sehr.
Ach, jetzt wird mir wieder was in den Mund gelegt.
Ich habe gesagt,
ich würde mir wünschen, dass die absteigen.
Ja, das ist ja eigentlich noch schlimmer als das, was ich gesagt habe.
Also du kannst sie doch nicht schönreden hier.
Wieso findest du, dass Frankfurt absteigen sollte?
Ich habe sie ein paar Mal gesehen. Jedes einzelne Spiel war einfach sehr schwach. Einfach spielerisch und taktisch waren die sehr schwach in jeder Partie. Die haben sehr viel Potenzial, finde ich. Es wurde einfach in dieser Hinrunde gar nicht genutzt, was man auch eben einfach durch den Unterschied zur letztjährigen Saison, insbesondere zur letztjährigen Hinrunde, ziemlich schnell sieht, auch statistisch eben. Und ich hätte lieber eine Mannschaft, die, ja, ich hätte lieber Braunschweig in der Liga, obwohl die natürlich schwächer sind. Also realistisch gesehen wird Frankfurt sich eher ein bisschen nach oben orientieren, wenn wieder alle fit sind, wenn Meier gut eingebunden ist, Rosenthal vielleicht noch besser in die Mannschaft findet. Ja.
Nochmal einen Schritt zurück. Was sind denn die Unterschiede zum Frankfurt der letzten Saison und vom Frankfurt der diesen Saison?
Übrigens, René, ich glaube, die Eintracht Ultras brechen dir die Beine.
Ja, also es ist persönlich gemeint, aber wie gesagt, ich...
Nein, ist ja auch eine vollkommen legitime Meinung, also. Aber trotzdem nochmal, was sind denn die Unterschiede jetzt von der letzten Saison, wo sie eigentlich doch relativ ansehnlich waren, und dieser Saison?
Ja, letzte Saison in der Hinrunde, besonders am Anfang, fand ich, dass die haben eben auf Ballbesitz gespielt, die haben einen sehr riskanten, sehr raumgreifenden Stil gespielt im Spiel nach vorne. Ich fand die Außenverteidiger gut eingebunden, ich fand die Bewegung vorne ganz gut, Schwegler-Rode war sehr gut abgestimmt und ja, das finde ich diese Saison nicht mehr. Ich finde, dass die auch einfach die Staffelungen, die Ballzirkulation sich verändert hat, schwächer geworden ist und eben sehr viel Potenzial brach liegt. Insbesondere Schwegler, finde ich, kommt eigentlich viel schwächer zum Tragen, obwohl ich in dem eigentlich
Schwegler sehr... Schwegler war lange verletzt.
Ich habe ein paar Spiele gesehen mit Schwegler, da wurde einfach... Da ist halt abgekippt und das war's, sonst hat er nichts machen dürfen. So, da ist halt abgekippt, das war's. Schön. Fand ich nicht gut eingebunden und Rode hat, glaube ich, hat er zwei Mal gefehlt, oder? Oder sogar öfter?
Der kommt auf 14 Spiele, also hat dreimal gefehlt im
Endeffekt. Ja, ich habe einmal ohne Schwegler gesehen und zweimal ohne Rode. Das könnte eben auch an dem liegen. Aber ich fand eben auch die Bewegung über die Außen viel schwächer als zuvor.
Ist aber auch ein interessanter Punkt. Also sag du mal, Martin, was du sagen wolltest.
Ich finde, dass man sehr stark merkt, dass sie sich versucht haben, weiterzuentwickeln. Also die Raute ist natürlich sehr omnipräsent. Ich weiß nicht genau, wie oft sie 4-2-3-1 gespielt haben. Haben es auf jeden Fall relativ oft gewechselt. Und manchmal haben sie es meiner Meinung nach strategisch nicht so klug gewechselt. Und darüber hinaus bemerkt man jetzt beiden Systemen an, dass es nicht hundertprozentig eingespielt ist. Also Frankfurt, finde ich, die haben immer wieder so taktisch, vor allem gruppentaktisch, so ein paar gute Ansätze, sind insgesamt relativ flexibel angelegt, was ich eigentlich mag, aber da passiert viel zu viel komisches, ungeplantes Zeug auf dem Platz, wo man halt merkt, dass das nicht komplett durchgeplant ist und nicht komplett durchstrukturiert. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass eben durch die Verletzung von Schwegler hat ihnen der Stratege auf jeden Fall gefehlt in vielen Spielen. Sie hatten dann Russ oft auf der 6 und auch Flum oft auf der 6. Die haben beide, also sind natürlich beide keine Spielmacher.
Hatten auch mal Lanig auf der 6.
Geil.
Haben überhaupt auf der Doppel-6 ja sehr, also nicht auf der Doppel-6, manchmal haben wir auch oft mit 3x6 gespielt, haben da extrem viel ausprobiert, halt. Haben da gar keine Kontinuität reinbekommen.
Naja, dass sie ja abwechselnd Raute und 4-2-3-1 gespielt haben, aber war halt beides nicht so sauber wie dann
aber das 4-2-3-1
aus der Vorsaison. Ja, rein personell. Und ich glaube, dass ich habe den Eindruck, dass Flum ein bisschen falsch gesehen wird von Fee. Also Flum kann ja einfach alles spielen. Er hat in Freiburg von Innenverteidiger bis Stürmer alles gespielt. So. Flügelspieler, zentrales Mittelfeld, alles. Und Fee scheint daraus schlussfolgern, dass er ins Mittelfeldzentrum gehört und von dort aus überall hinrennen. Dass er ins Mittelfeldzentrum gehört. Aber wenn er im Mittelfeld spielt, dann muss er halt irgendwo überall hinrennen dürfen. Muss so eine Art Balance-Spieler sein, der relativ unpräsent ist, weil er in seinen individuellen Fähigkeiten nicht so besonders, er ist halt sehr breit gestreut, aber ist ja in diesen Fähigkeiten nicht besonders gut, sonst wird er nicht bei Frankfurt spielen, Fähigkeiten. Er ist meiner Meinung nach viel zu stark eingebunden, hat so eine Spielmacherrolle irgendwie in vielen Spielen, aber halt einfach kein Spielmacher. Und Russ auf der 6 hat irgendwie ähnliche Probleme. Also macht das eigentlich relativ gut. Ich bin immer doch relativ beeindruckt, wie gut er das macht, aber er ist halt ein Innenverteidiger und kein Spielmacher. Fertig. Und das in der Summe macht das ziemlich viele Probleme, macht aus Frankfurt eine sehr wirre Mannschaft.
Ich denke trotzdem, dass die sich in der Rückrunde noch ein bisschen verbessern werden. Eben Schwegler ist zurück. Rode wird wahrscheinlich besser eingebunden wieder. Also dank Schwegler eben. Rode ist ja doch etwas abhängig von Schwegler. Ich denke, die werden sich verbessern. Wobei ich mir wünschen würde, dass die mit Nürnberg den Trainer tauschen. Das wäre eigentlich ziemlich interessant und ziemlich passend. So.
Ja, können wir mal vorschlagen.
Ich glaube, um die Frankfurter Ultras zu beruhigen, du hast ja gar nichts gegen Frankfurt, sondern du hast eher was gegen Fee. Und ich glaube, da bist du mit einer Meinung mit ziemlich vielen Ultras in Frankfurt. Ja, so. Auch nicht der beliebteste in Frankfurt im Moment.
Je nachdem, ob mir das hilft, dass mir meine Beine nicht gebrochen werden, dass das genug waren, stimme ich jetzt den Ultras zu. Wobei ich habe ja nichts gegen Fee. Mag es nicht so, wenn Potenzial so bach liegt und so schlecht genutzt wird. Und bei Frankfurt sehe ich eigentlich relativ viel Potenzial. Ich denke, da stimmt mir auch Martin zu, der auch nicht der größte Fee-Freund ist.
Ja, im Jan Rosenthal.
Ja, der spielt auch nicht ganz so oft und auch nicht so gut eingebunden.
Was glaubt ihr, wo geht's hin in der Rückrunde? Einmal kurz die Prognose. Steigen sie ab, schaffen sie noch den Europapokal?
Ja, ich glaube, die gewinnen die Europa League und steigen ab.
Die müssen gegen Swansea. Wie sollen die Europa League gewinnen, Mann?
Martin, was sagst du? Steigen sie ab?
Denk mal, also mit dem Kader abzusteigen wäre ziemlich absurd eigentlich, aber ich habe es heute, glaube ich, schon 18 Mal gesagt. Liga ist ziemlich krass, ne?
Ziemlich eng alles, nicht?
Nee, ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber ich würde es auch nicht ausschließen.
Achso, ich glaube auch nicht. Also ich sehe sie dann doch noch die paar Punkte machen, die man braucht. Ich glaube, dieses Jahr braucht man auch gar nicht so viele Punkte, das ist ja alles eng da und.
Die holen sich Stuttgart und Werder noch, ja.
Das könnte vielleicht auch noch passieren. Ja. Nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche sage ich schon. Morgen geht es weiter mit dem nächsten Podcast. An dieser Stelle sage ich erstmal Danke an euch beide. Danke an Martin und danke an René. War wieder eine Freude, eure Einschätzung hören zu dürfen.
Weil man nicht so viel ernst nehmen sollte heute. Besonders die
Frankfurt. Du hast jetzt Angst bekommen. Man merkt das schon hier.
Nee, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich mir wünsche, dass die absteigen.
Fee, ich muss vielleicht noch mal kurz was Positives über Fee sagen. Der Mann hat ja durchaus ab und zu mal coole Ideen. So. Also ich fände das auch prinzipiell gut, nach so einer guten Saison sich versuchen weiterzuentwickeln, Raute zu spielen, generell Raute spielen, ist ja eine coole Sache. Hat sich vielleicht ein bisschen übernommen dabei.
Wer weiß das
aber
schon.
So grundsätzlich finde ich, also seine grundsätzliche Herangehensweise, Philosophie und so, finde ich alles ganz gut.
Morgen haben wir drei Mannschaften, wo man sagen kann, die haben sich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit verhoben. Einmal den Hamburger SV, der mal wieder eine schwache Hinrunde gespielt hat. Hannover 96, die ein Slomka-Theater veranstaltet haben. Und Hoffenheim, der eine total offensive Strategie so ein bisschen zurückfeuert jetzt in den letzten Wochen.
Perfekt.
Ich sag danke und bis morgen. We'll be right back.